Fangen wir mit Aufgabe 6 an. Wer hat Aufgabe 6 schon gemacht und hat Lust, die an der Tafel zu machen? Wer hat versucht und hat irgendwie eine konkrete Frage zur Aufgabe oder zur Vorlesung? Ja? Genau. Okay, also ist nicht ganz klar, wie man auf die Polynomordnung kommt. Die Idee ist, man startet mit diesem Polynom für die Nachfolgefunktion und probiert dann ein bisschen rum. Wir haben schon so ähnliche Sachen gesehen, wo wir irgendwie umgeklammert haben und daran kann man sich inspirieren lassen und dann einfach ein bisschen rumprobieren. Und wenn es nicht klappt, irgendwie einen höheren Polynomgrad wählen und ein bisschen mit den Koeffizienten rumspielen. Also es ist so eine, da gibt es keine direkte Lösung, sondern da muss man wirklich sich von Polynom zu Polynom hangeln. In dem Fall ist es so, dass jede Ersetzungsregel, die wir haben, die irgendwie jetzt in unserem Haskell-Programm neue Funktionen definiert. Bei denen haben wir den Vorteil, dass sie nur andere Funktionen verwendet, die schon darüber definiert sind. Das heißt, wir können auch tatsächlich das Programm von oben nach unten durchgehen und so schrittweise uns weghangeln. Also wir starten mit dem Successor, probieren dann, raten irgendein Polynom für die Addition, probieren dann ein bisschen weiter rum, bis es funktioniert. Okay, passt. Und dann schauen wir zur nächsten. Und so hangeln wir uns weiter bis zur bösesten Funktion, also die alles bisher Definierte irgendwie auch mal verwendet. Das ist so die Idee. Genau. Dann würde ich sagen, spielen wir lustiges Polynomerraten interaktiv. Wir müssen folgende... Ja? Gibt es eine Frage? Okay. Wir müssen folgende Polynome setzen. Pz, Ps, beziehungsweise die Signatur heißt sogar 0. Also die Aufgabe A, die mache ich nicht. Das kann die Textersetzung kann jeder selber machen. Wer nicht weiß, wie es geht, schaut sich die Aufzeichnung von letztem Mal an. Genau, Successor. Dann als nächstes haben wir sowas, das sieht aus wie Addition. Plus dann PD. Wofür steht das D? Denkt mal drüber nach. Und als nächstes kommt noch das Polynom für Q. Ihr könnt euch mal auch mal drüber Gedanken machen, wofür das Q steht. Wobei ihr wahrscheinlich erst wissen müsst, was das D macht. Okay. Falls es jemandem einfällt, einfach melden und mich unterbrechen. Okay. PS ist uns schon gegeben worden. Das ist ein Polynom abhängig von einer Variablen, nämlich festgesetzt als x plus 1. Und wir müssen jetzt eines finden für plus. Von wie vielen Parametern hängt das plus ab? Einfach reinrufen, weil es... Genau. Und... Da müssen wir was suchen und für die 0 müssen wir uns auch was suchen. Von wie vielen Parametern hängt dieses Polynom ab? Einmal rufen, dann ziehen Sie es. Wie bitte? Die 0, oder? Genau, hängt von keinem Parameter ab. Mit anderen Worten, das ist eine Konstante. A ist es jetzt Da kann man einfach mal raten, was wir machen könnten. Also man kann sich zum Beispiel überlegen, könnte man 0 als, wie heißt das, als Konstante nehmen. Also könnte ich sagen, es ist 0. Ah, wobei ich mit, bisher wissen wir noch nicht, wo es kaputt geht. Also lassen wir das nochmal in Klammern. Also die Antwort wird sein, wir können nicht einfach so 0 wählen. Bei pxy, also bei der Addition, was könnte man da für ein Polynom wählen? Also
darf man 0 so das 100 wählen, weil das nur irgendwie an einer Reduktionsordnung ergeben. Also wenn ich jetzt 0 wählen würde, dann kann man nichts kleiner werden.
Ja, wenn du jetzt 0 wählen würdest, es gibt keine kleinere Zahl. Das wäre aber nur dann problematisch, wenn wir tatsächlich auch eine Regel hätten, 0 geht nach. Dann müssten wir hier was finden, was kleiner ist. Aber nachdem 0 nie alleine auf einer linken Seite vorkommt, ist das nicht das Problem. So, was ist das Polynom, das einem als erstes einfällt für Plus? Genau, das ist das, was einem als erstes einfällt. Schauen wir mal, was passiert. Gut, nachdem wir jetzt, wenn wir uns die Regel in Zeile 3 anschauen, ich meine, wir können jetzt mal 0 raten und x plus y, dann steht da, x plus 0 soll größer sein als x. Das heißt, es geht schon irgendwie schief. Und das heißt, wir können sagen, okay, dann wählen wir halt 0 auf die 1. Und dann geht die Regel in Zeile 3 nicht mehr schief. Hat schon ein bisschen was gewonnen. Schauen wir uns die nächste Regel an und schauen, ob die klappt. Regel in Zeile 4. Sagt, wir müssen uns das Polynom anschauen zu x plus Successor y ja, jetzt von x und y. Was ist das? Naja, es ist x plus, was ist die Successor-Funktion? Ist x plus 1, gibt y plus 1. Und das soll größer sein als p s x plus y von x und y. Und ja, was ist das? Setzen wir wieder ein, das ist 1 plus, also ich rech, ja, machen wir das andersrum. Das ist das in Klammern x plus y plus 1. Ja, Mist, falsch gewählt. Wir sehen, beides ist, egal welche Variablen ich für x und y einsetze, das ist der gleiche Wert. Also hat die Wahl x plus y ist noch nicht das das, was wir verwenden können, denn sonst geht Regel 4 schief. Hat jemand eine weitere Idee? Die Intuition ist, wir wollen irgendwie, dass diese linke Seite schwerer ist als die rechte Seite. Und hier ist dann noch so ein schweres S drin und das ist hier nicht mehr drin, ja? Ja, schauen wir mal. Das ist 2 mal y. Dann haben wir hier eine 2. Und hier, ich muss mal schauen, dass ich das richtig mache, x plus 1, dann ist hier eine 2. Dieser Term ist gleich x plus 2y plus 2. Und das ist in der Tat größer als x plus 2y plus 1. Also richtig. Damit kommen wir weiter. Und die Regel aus Zeile 3, die müssen wir auch nochmal neu checken. Aber da steht dann einfach 2 mal 1. Also das klappt auch noch. Weil das hier ist ja unser P0. Ja?
Können wir jetzt, wenn wir so weit sind, davon ausgehen, dass wir P plus schon so stehen lassen können oder können wir das später noch verfolgen?
Das ist eine gute Frage.
Wir haben ja kein Plus mehr auf den linken Seiten.
Genau. Es könnte, ich meine, Plus wird nochmal hier erwähnt. Eventuell könnte es sein, dass wenn wir für das Plus uns ein zu großes Polynom ausgewählt haben, wir dann hier bei dem Q echt groß werden müssen, dass diese linke Seite wieder größer ist als die rechte. Aber das kriegen wir hin. Und außerdem, wie heißt das? Außerdem ist es schon relativ klein. Also wir haben gesehen, x plus y klappt nicht, aber x plus 2y, das ist schon irgendwie so, muss so quasi das kleinste Polynom sein, das wir uns aussuchen können. Man kann sich auch überlegen, wenn wir bei x plus y plus irgendwie eine Konstante uns suchen, ja, das ändert nichts an der Regel. Das heißt, der kleinstmögliche Weg, um das Polynom zu vergrößern beim Hinzuaddieren einer Konstante, das klappt irgendwie nicht. Also versuchen wir im ersten Koeffizienten irgendwo was dazu zu schreiben. Aber mit wirklicher Sicherheit können wir nicht sagen, dass das nicht irgendwann nochmal kaputt geht. Aber unsere Intuition sagt uns, dass wir hier nicht zu großzügig waren. Genau. Gut, dann schauen wir mal weiter, sofern das irgendwie beantwortet wurde. Aber so die Intuition, es kommt nicht mehr auf der linken Seite vor, ist eigentlich schon relativ gut. PD von x, da müssen wir uns jetzt ein Polynom aussuchen. Hat jemand schon eine Idee, was diese Haskell-Funktion d tut? Wenn ich irgendeine natürliche Zahl n reinstecke, was ist dann d von n? Wie meinst du, es sieht aus wie eine Variable?
Die Funktion bildet die Zahl, die ich reinstecke, wieder auf die Zahl, die ich reinstecke.
Nein, denn zum Beispiel, also es bildet nicht die Zahl auf sich selber, also es ist nicht die Identität. Denn wir schauen mal, was passiert, wenn wir 1 reinstecken. 1 ist ja, das ist jetzt eine Kurzschreibweise für S0. Das ist ja gleich, naja, welche Regel, wir haben nur eine Regel, die sich darauf anwenden lässt. Also ist das S von D0. Und D0 ist nach Zeile 6 0. Also ich meine Zeile 6 in unserem nach Teilaufgabe 1 umgeschriebenen Termersetzungssystem. Und das ist dann D0 wird zu 0. Und SS0 ist klar nicht das gleiche wie S0. Ja?
Ja, das ist einfach Verdopplung.
Genau, das ist Verdopplung. Aus jedem Successor, also 0 wird auf die 0, und aus jedem Successor werden 2 Successor. Oder wir können das auch umschreiben, was vielleicht offensichtlicher aussieht, woran man sehen kann. D0 wird auf die 0 und D von x plus 1 wird abgebildet auf 1 plus 1 plus dx, also 2 plus dx. Vielleicht sieht man es auch da. Ah, weiß nicht, ob man es dadurch mehr sieht. Aber wenn man das s durch ein 1 plus ersetzt, dann kriegt man meist ein besseres Gefühl dafür, was die Funktion tut. So, genug geschmiert. D von n wird abgebildet auf 2n. Und jetzt müssen wir irgendwie ein Polynom suchen, sodass, wenn wir so eine linke Seite haben, das irgendwie größer ist, als wenn wir das Doppelte irgendwie so reinschieben. Also die erste Idee ist zum Beispiel zu sagen, okay, nehmen wir einfach 2x, dann ist das Polynom zu dem d auch genau das, was das d tut. Und dann können wir uns wieder anschauen, was passiert mit den Regeln. Zeile 6 sagt, dass das Polynom zu d 0 ist ja 2 mal 1. Und das ist in der Tat größer als 1, was nämlich das P0 ist. Und wenn wir uns jetzt Zeile 7 anschauen, da sieht es jetzt, schauen wir mal, was passiert. Wir haben P D ist von irgendeinem X, das ist es ist 2 mal x plus 1. Und ist das wirklich größer als ssdx, also 1 plus 1 plus 2 mal x? Und die Antwort lautet nein, also die sind gleich groß. Also 2x ist es noch nicht. Jemand Vorschläge, was man ausprobieren könnte? Man kann sich wieder überlegen, könnten wir einfach eine Konstante dazu addieren? Also plus irgendein c. Dann wird hier raus ein plus c und hier kommt in der innersten Klammer ein plus c dazu. Ja, es nutzt uns nichts, aber
man kann es vielleicht quadrieren.
Okay, ich habe beide schon gehört, also es stehen als Kandidaten im Raum 3x und wir machen die Konstante wieder weg. Quadrieren müsste gehen. Wir lassen sogar das x-Quadrat sollte, also abgesehen von dem Fall, da brauchen wir nur 2. Also quadrieren würde auf jeden Fall gehen, aber 3x funktioniert auch. Also deswegen kann 2x-Quadrat wird höchstwahrscheinlich auch zu einer richtigen Lösung führen, aber dadurch, dass wir danach noch diese hier haben, befürchte ich, dass, wenn wir das jetzt mit 2x² durchziehen, mir die Polynome zu groß werden und ich einfach Rechenfehler an der Tafel mache. Also, aber es müsste mit 2x² gehen, denn das ist ja 2x² plus 4x plus 2, was hier steht. Und das ist bestimmt größer als 2 plus 2x², oder? Das mit dem. Ja. Also 2x² würde gehen, aber es funktioniert in der Tat auch mit 3x und das mache ich jetzt, weil ich mir dann wahrscheinlich ein paar Rechenfehler erspare. Und zwar, wenn wir 3x haben, wird aus dieser 2 eine 3. Und wir fragen uns, ist 3x² wirklich größer als 3x plus 1 tatsächlich größer als dieses hier? Also das kommt von dem einen Successor, das von dem anderen und das kommt von dem dx. Und ja, es ist größer. Denn das linke hier, also ja, da 3x plus 3 tatsächlich größer ist als 3x plus 2 für alle n in n. Genau. Gut, jetzt kommt das letzte Polynom und dann schauen wir mal, ob unsere Rechnung aufgeht. Q von x. Bevor wir rumraten, sollten wir eine Intuition haben, was das Q tut. Irgendwelche Vorschläge? Ich schreibe die Funktion mal anders hin und dann schauen wir mal, ob wir sehen. Also Q von 0 ist 0 und Q von x plus 1 ist gleich Q von x plus s von dem dx, also d wissen wir schon, ist das Doppelte, 2 mal x plus 1, also das ist der Successor, das ist das Doppelte von x. Was könnte ich mir für das Q einsetzen, sodass euch das bekannt vorkommt? Dieses Ding hatte einen Namen. Wir haben es in der siebten Klasse gelernt. Beziehungsweise allgemeiner. In der siebten Klasse haben wir das xa genannt und die 1b. Ja? Genau. Und dann heißt dieses Ding nämlich binomische Formel. Beziehungsweise nicht für 1, sondern für allgemeinen zweiten Summanden. Ich mache daraus ein Quadrat und daraus ein Quadrat. Das heißt, das ist die Quadratfunktion. Super. Jetzt wissen wir, okay, es berechnet das Quadrat. Wir müssen jetzt nur noch rausfinden, ich nehme mal den Schwamm, welches Polynom wir verwenden. Vorschläge? Zwischenrufen erlaubt. Also, was man probieren kann, ist wieder wie hier irgendwie eine Konstante mal x. Ja, man muss das halt ausprobieren. Für die Zeile 9 glatt wieder. Also in Zeile 9 sage ich einfach mal, ja, das passt schon. Und in Zeile 10, da ist jetzt die Frage, wenn wir irgendwie die Konstante mal x plus 1 haben, ist das größer als die Konstante mal x plus 1 plus. Und jetzt Vorsicht, nicht das Doppelte, sondern das Dreifache, weil wir hier das Polynom einsetzen. Oh, und noch was anderes habe ich natürlich falsch gemacht. Es ist die Konstante mal x plus 2 mal, also diese 2 kommt von dem Polynom für plus 2 mal 1 plus 2 mal x. Und das hier kommt vom Successor und das hier vom, 3. Und das kommt hier von dem PD. Also nach einer halben Stunde wird man verrückt, wenn die Polynome zu groß werden, weil man die ganze Zeit zwischen diesen Darstellungen hin und her springt. Ja, man kann sich fragen, ob das klappt, aber man wird sehen, egal wie ich an den C schraube, hier steht immer Cx plus C und hier steht Cx plus und, wobei, das könnte sogar klappen. Nicht gerade. Nee, das klappt nicht, weil wenn ich dann x groß genug wähle, dann wird das 3x sicherlich größer als das C auf der anderen Seite. Also das hier ist ein Cx plus C und hier das ist irgendein Cx plus x. Und wenn ich x irgendwie groß wähle, dann ist es größer als meine Konstante. Also folgt daraus PQ setzen auf Cx funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Die nächste Idee ist, ja gut, dann sag mal, dann machen wir x Quadrat raus. Wenn man sich das jetzt wieder mit dem Quadrat durchdenkt, also dann kommt wieder was Ähnliches raus wie beim Doppelten. Man merkt, die Terme auf der linken Seite sind genauso groß wie auf der rechten Seite, da ich genau diese Gleichheit mit meinen interpretierenden Polynomen nachbaue. Also x Quadrat wird uns auch noch nichts nützen. Aber wenn man genügend viel Zeit investiert und ein bisschen rumprobiert, stellt man fest, dass es mit 3x Quadrat klappt. Ja, mit 3x Quadrat, was haben wir da? Da steht 3, 1 Quadrat ist gleich 1, ist größer als 1, also das passt. Und jetzt müssen wir nur noch die Regel in Zeile 10 nachrechnen. Vielleicht sollte ich das doch wieder anders machen. Ist c mal x? Nein. Neuer Versuch. PQx setzen wir auf 3x². Und jetzt probieren wir es mal aus. Dann sagt uns nämlich Zeile 10, 3 Successor x, 3 mal x plus 1 Quadrat, also das hier kommt wieder vom Successor und das hier von unserem PQ. Das hier ist gleich 3x², also wieder binomische Formel, 3x² plus 6x plus 3. Und jetzt ist die Frage, ist das denn größer als was wir auf der rechten Seite stehen haben? Also 3x², das ist dieses qx, kommt von diesem qx, plus 2 mal, das ist wieder von unserem Pluspolynom. Und rechts von dem Plus steht Successor von, also das ist wieder von unserem Successor, mal das Doppelte von x, also 3 mal x, denn das hier ist ja entspricht dem dx. Da, gut, multiplizieren wir es mal aus. Das sind 3x² plus 3x. Wie meinst du? Nein, weil das, was ich hier rechne, sind ja die Polynome. Ich rechne hier gerade mit den Polynomen, die diese Terme interpretieren. Und ich rechne nicht mit der Semantik, was dieses Haskell-Programm tut. Weil was das Haskell-Programm tut, das ist quasi nur, um eine Intuition zu gewinnen. Aber gerade rechnen wir ja nach, dass der Term auf der linken Seite schwerer ist als der Term auf der rechten Seite. Und deswegen haben wir diese modifizierten Polynome. Also 2 mal 1 plus 3x, das sind dann 6x plus 2. Und 3, 6, 6, Glück gehabt. Und Zeile 9 stimmen, passt sowieso. Ja. Jetzt habe ich die Polynome genannt. Hast du eine Frage? Okay. Jetzt haben wir die Polynome genannt. Aber was wir eigentlich machen sollen, ist, verwenden Sie eine Polynomordnung, um zu beweisen, dass es normalisierend ist. Das heißt, ich brauche so eine Polynominterpretation. Und was fehlt mir noch zur vollständigen Polynominterpretation? Die Antwort lautet die Trägermenge. Also, ich hätte schon am Anfang irgend so eine Trägermenge A definieren müssen. Also A ist diese Polynominterpretation und sie besteht eben aus der Trägermenge und den Polynomen für all diese Funktionssymbole. Das ist ganz so. Und wir müssen uns jetzt eine Trägermenge A suchen. Die sollte eine Teilmenge der natürlichen Zahlen sein. Das heißt, wir nehmen die natürlichen Zahlen und schließen ein paar Elemente aus, sodass eben all diese Ungleichungen gültig sind, wenn ich alle Variablen des x und des y frei wähle aus dieser Trägermenge A. Ja, welche Trägermenge nehmen wir? Erinnert sich noch jemand? Ja? Die 1 muss man ausschließen. Warum? Naja, 3 mal 1. Ja. Genau. Hätten wir aus irgendeinem Grund auch noch die 1 ausschließen müssen, dann hätten wir ein Problem gehabt, dann müssten wir nämlich unser P0 anders wählen. Denn all diese Polynomwerte müssen auch in der Trägermenge liegen. Das heißt, egal mit welchen Werten ich diese Polynome evaluiere, ihr Ergebnis muss immer in der Trägermenge A sein. Das heißt, hier haben wir gerade Glück gehabt. Das ist in der A. Hätten wir festgestellt, dass wir aus irgendeinem Grund tatsächlich die 1 auch noch hätten ausschließen müssen, dann wäre es in diesem Fall so gewesen, dass wir einfach die Konstante für die 0 auf die 2 gesetzt hätten und dann hätte sich alles irgendwie um 1 hochgehoben und das hätte gepasst. Also 2 könnte man hier auch wählen. Aber ja, also es gibt da nicht eine Polynomordnung, die man sich definiert, sondern es ist, ja. Man muss ein bisschen rumprobieren. An die Stelle, die du gesagt hast, mit indem man sagt, hier setzen wir das auf x Quadrat, wäre wahrscheinlich auch durchgegangen. Muss man halt machen. Hatte ich halt nicht vorbereitet, ich war ein bisschen faul. Genau. Fragen dazu? Hm? Genau. Die Idee ist, es wird gar nicht definiert. Also es wird wir haben diesen Datentypen natürliche Zahlen. Und also das stimmt nicht ganz, aber ich sage jetzt mal bis zu dem Teil, wo Koinduktion kommen wird, sage ich jetzt, das ist ein induktiver Datentyp. Und wir können mit diesen Z und dem S uns irgendwelche Gebilde bauen, zum Beispiel SSSZ. Und dann weiß ich, das ist in diesem Datentyp natürliche Zahlen drin. Und mehr weiß ich drüber nicht. Und dass, wenn wir darauf schauen und uns irgendwelche Dinge überlegen, dann verbinden wir das mit dieser Zahl 3. Aber für das Programm spielt das erstmal keine Rolle. Das heißt, also man könnte quasi sagen, für diejenigen, die noch ein bisschen sich an Modelle aus GloLab erinnern, könnte man sagen, natürliche Zahlen, also NAT, ich sage mal nur NAT, ist irgendein Datentyp und den könnte ich jetzt interpretieren über den natürlichen Zahlen 0, 1, 2 und so weiter. Und auf folgende Weise, Z schicke ich auf die 0 und S von irgendeinem NAT schicke ich eben auf die nächste natürliche Zahl. Und dann kommt das raus, was du dir intuitiv darunter vorstellst. Aber grundsätzlich ist es einfach nur ein rekursiver Datentyp. Der hat zwei Konstruktoren, genau. Also kannst du es quasi dir auch vorstellen wie eine verlinkte Liste, die keine Elemente trägt, sondern einfach nur, da ist ein Element. Das ist wie eine verlinkte Liste, die ihre Elemente vergessen hat. Das heißt, ihr einziger Informationsgehalt besteht darin, wie lang diese verlinkte Liste ist. Und S ist eben ein weiteres Listenglied und Z ist das Ende der Liste. Und genau. Denn, also, man wird dann Listen später definieren als, also Listen mit Elementen aus irgendeinem Datentyp A. Das ist entweder eine leere Liste oder ein Element mit irgendeinem A und eben eine Restliste. Und das ist genau das Gleiche. Letztens hat mich vor 2 Wochen wurde gefragt, was das Cons ist. Cons kommt aus dem Lisp, aus der Lisp-Definition und steht für Construct. Also das Cons hat nichts mit irgendwie aneinanderhängen zu tun, sondern es heißt, konstruiere mir ein Listenglied. Genau. Und man kann eben ganz ähnliche Sachen definieren. Also du kannst dir das Plus vorstellen als, ich hänge 2 Listen aneinander. Oder das D als, ich schreibe jedes Listenglied doppelt in meiner Liste an Elementen. Nur, dass ich eben, bevor ich all dies mache, vergessen habe, welche Elemente in den Listengliedern gespeichert wurden. Ist das so ungefähr? Oder? Okay. Gut, sonst noch Fragen? Sonst habe ich welche. Das war schon die Aufgabe 2. Also wir haben eine Polynominterpretation definiert, nämlich wir haben uns eine Trägermenge ausgesucht und Polynome. Und wir haben gesehen, dass die Polynome, wenn wir die induktiv so ineinander verschachteln, jede Regelanwendung, ein kleineres Polynom auf der rechten Seite stehen hat als auf der linken. Und wir haben wissen aus dem Satz, durch den Satz aus der Vorlesung, dass das dann eine Ordnung definiert und wir können uns auf den Termen eine Ordnung definieren. Und also das macht alles der Satz. Und deswegen wissen wir, dass wir jetzt eine Ordnung auf den Termen haben, eine Wohlordnung. Und deshalb ist das System terminierend. Das ist so die. Also alles, was wir machen müssen, ist zeigen, dass es eine Polynomordnung ist und dass dann das zugehörige System terminiert. Das gibt uns der Satz. Genau. Ja?
Also die grundsätzliche Herangehensweise bei so einer Polynomordnung besteht jetzt im Endeffekt dann eigentlich wirklich aus Trial and Error und
ja.
Polynome ausprobieren.
Genau. Ist aber auch immer so, wenn du irgendwie versuchst, irgendwie was zu beweisen. Also letztendlich hast du irgendwie so eine Intuition, Also, dass hier dass das Successor-Polynom nicht 45x hoch 8 ist, da hat man irgendwie so ein Gefühl für. Es muss irgendwie so 1 mehr sein. Vielleicht ist es plus 1, vielleicht plus 2. Und bei dem Plus hat man irgendwie das Gefühl, ja, ich schaufele Terme von dem Rechten nach außen. Da muss irgendwie dadurch, dass ich von dem rechten Term der Addition 1 abschlage, muss irgendwie der rechte Teil mehr wiegen. Also wir hatten es ja auch bei dem Umklammern, von links nach rechts umklammern, hatten wir irgendwie die rechte Klammer muss irgendwie, nee, da war es, die linke Klammer muss mehr wiegen, weil wir das von links nach rechts verschoben haben. Und dadurch sind wir gewichtlos geworden. Das ist irgendwie so die Intuition. Und dann ausprobieren. Ja. Das Problem ist, dass es kein Polynom mehr ist. Also das Polynom ist tatsächlich.
Also es könnte x hoch 5 plus y
oder?
Sein, aber nicht gemischt.
Oder lass mich kurz überlegen. Nee, das wäre doch ein Polynom. Wir haben es in der Vorlesung definiert. Und zwar als. Was sind die Polynome? Die neue Tafel. Ich glaube, oder ist das doch? Ich glaube es. Oh ja, stimmt. Ja. Ja, doch, ist erlaubt. Denn die Polynome auf den natürlichen Zahlen sind x1 auf xn mit diesen Variablen sind definiert als, wie war das, die Summe mit über irgendwelchen Exponenten i. Und hier haben wir irgendeinen ersten Koeffizienten a1, x0, y0. Also irgendwie so ein, ich glaube, es war so n, i, j mit i plus j gleich n oder irgendwie so. Also ich glaube ja, ja. Ups, habe das falsch gesagt. Also ja, x mal y wäre erlaubt. Genau. Ja. Genau. Der Grund, weshalb es Polynome sind, ist, dass sich Polynome ganz toll verhalten bezüglich ineinander schachteln. Es bleibt immer ein Polynom, egal ob ich sie hintereinander schalte, multipliziere, addiere und das wäre irgendwie bei was anderem nicht erfüllt. Und wenn ich x mal y habe, ist es auch noch erfüllt. Ja. Okay, sonst noch Fragen? Genau, das ist wieder eine Frage. Ja.
Und der zweite Teil, nein, davon darf es eigentlich nicht abhängen, würde ich sagen, weil du hast
ihn. Genau, also die terminierend heißt, egal welchen Pfad ich wähle in meinen Reduktionen, ich komme immer zu einer Normalform. Und dementsprechend ist es auch egal, ob ich irgendwie eine Strategie habe, welchen der möglichen Reduktionspfade ich wähle, es ist egal. Also, es hängt nicht davon ab, es terminiert immer. Egal, was passiert. Okay. Dann machen wir mal zum Aufwärmen die Übung 7. Ursprünglich wurde die auch als gute Klausurvorbereitungsaufgabe genannt. Also sobald ihr euch in einigen Monaten auf die Klausur vorbereitet, da ist die gut. Machen wir einfach so per Abstimmung. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind und begründen Sie die Entscheidung. Erste Frage. Jedes terminierende Termersetzungssystem ist konfluent. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Zwei dagegen. Wer mag eine Begründung sagen? Ja.
Und da ist klar, dass das mit verschiedenen Reduktionen zu verschiedenen Normalformen führen kann.
Ja, das ist die richtige Intuition, aber es ist natürlich noch keine Begründung. Denn es gibt ja auch Dinge in der Mathematik, die komplett unterschiedlich klingen, aber eigentlich dasselbe sind. Also es könnte auch irgendwie, könnten ja tatsächlich irgendwie äquivalente Begriffe sein. Die Lösung ist, wir müssen ein Termersetzungssystem finden, das terminiert, aber nicht Konfluenz ist. Naja, das konstruiert man sich ganz einfach. Wir nehmen zum Beispiel drei Symbole, A, B und C. A geht über nach B, A geht über nach C und das war's. Also, wenn ich bei A losgehe, kann ich mich entscheiden, okay, ich gehe zu B, oder ich könnte mich auch dafür entscheiden, zu C zu gehen. Von B und C geht es nicht weiter, also ist es terminierend. Aber B und C kriege ich nie wieder zusammen, also ist es nicht konfluent. Gut, jetzt ist die nächste Frage. Es gibt ein nicht terminierendes Termersetzungssystem, das zwar konfluent, aber nicht lokal konfluent ist. Ist allen noch... Wem ist der Unterschied zwischen lokal konfluent und konfluent bewusst im Kopf? Okay, dann definieren wir das nochmal schnell. Ein System heißt lokal konfluent, wenn ich von einem Term zwei unterschiedliche Schritte machen kann und die dann in irgendwie viel Schritten wieder zusammengeführt werden können. Das ist quasi lokal. Lokal konfluent oder auch weak Church-Rosser genannt. Und starke Konfluenz oder auch Church-Rosser genannt. Konfl sagt, ich kann hier irgendeine beliebig lange Strecke von Reduktion hinter machen und kann mir auch einen anderen Pfad aussuchen, der kann beliebig lang sein und die kriege ich dann immer noch zusammen. Und was wir jetzt machen sollen, wir sollen jetzt sagen, ob es ein nicht terminierendes System gibt, das zwar das konfluent, aber nicht lokal konfluent ist. Was sagt man hier intuitiv? Was ist stärker und was ist schwächer? Ja?
Weak ist stärker.
Nee, weak ist schwächer.
Warum, wieso? Die Bedingung ist stärker.
Also schwächer heißt, das hier impliziert das. Wenn diese Implikation gilt, dann ist das schwächer. Also die und es ist auch so, dass diese nicht gilt. Also die Bedingung ist stärker, denn damit kann ich viel mehr machen. Ich kann nämlich mit dieser Bedingung sich selbst zeigen, also dieses CR kann ich zeigen mit dem Ding. Und WCR kann ich auch zeigen. Ist stärker als WCR, denn mit WCR kann ich nur WCR zeigen, aber nicht das Rechte.
Das ist eine stärkere Einschränkung.
Genau, das ist eine stärkere Einschränkung. Ja, also was ist die Antwort? Wer ist der Meinung, es gibt so ein nicht terminierendes TES, das konfluent, aber nicht lokal konfluent ist? Wer meint, alle nicht terminierenden TES, die konfluent sind, sind auch lokal konfluent? Genau, denn es gilt einfach bei allen. Alles, was konfluent ist, ist auch lokal konfluent. Das ist genau dieses. Ja, Frage 3. Gibt es ein nicht terminierendes TES, das zwar lokal konfluent ist, aber nicht konfluent? Wer hat die Meinung, es gibt so eins? Wer hat die Meinung, es gibt kein solches? Also Die Frage ist, die erste war, wer sagt, das stimmt? Und die zweite Frage war, wer meint, es stimmt nicht? Genau. Also, wer meint, es stimmt? Und wer meint, es stimmt nicht? Okay, also, der Meinungsbild ist korrekt. Es gibt tatsächlich ein nicht terminierendes TES, also eines mit einem unendlichen Pfad, in dem das eine gilt, aber nicht das andere. Und da muss man echt ewig lang rumprobieren oder es ewig lang in der Literatur suchen, bis man es findet. Intuitiv ist es so, wir brauchen irgendwie von einem Knoten, müssen wir irgendwie in unterschiedliche Terme kommen, die wir nicht mehr zusammenführen können. Und irgendwie muss es nicht terminierend sein, also ich brauche irgendwie eine Loop. Und die Idee ist, okay, ich mache mir eine Loop. Reicht es jetzt schon? Naja, wenn ich hier von hier ausgehe, dann hier rüber gehe, die kann ich wieder zusammenführen. Bin ich wieder hier. Aber wenn ich hier an der Seite nochmal eins baue, wie sieht es dann aus? Ist dieses Ding lokal konfluent? Und dann schauen wir, ob es konfluent ist. Also wir können erst zeigen, dass es nicht konfluent ist. Und dann sehen wir da, und danach können wir sehen, dass es trotzdem noch lokal konfluent ist. Also, wir picken uns den hier raus, mit dem kommen wir hier nach rechts und nach links und wir kommen hier auch noch ganz rechts. Und diese zwei Punkte kriegen wir nicht mehr zusammen. Da kommen wir nicht mehr raus. Okay, also dieses Ding hat auf jeden Fall nicht die Church-Rosser-Eigenschaft. Ist es lokal konfluent? Na, probieren wir es einfach aus. Wenn wir bei dem Punkt starten, ja, an dem Punkt gilt es. Da kommen wir nämlich eh nicht weg. Gilt es an dem Punkt? Ja, denn wenn ich mir den einen Pfad nehme und den anderen, dann kriege ich die wieder zusammen. Symmetrisch hier. Wenn ich den einen Pfad nehme und den anderen, kriege ich die wieder zusammen. Und hier rechts gilt es auch, denn da komme ich eh nicht raus. Also das hat tatsächlich die lokale Konfluenzeigenschaft, aber nicht die starke. Und jetzt ist die Frage, ist es terminierend oder nicht? Ja, es ist nicht terminierend, denn wir haben hier eine Endlosschleife. Gut, nächste Frage, 4. Wenn ein System terminierend ist, dann ist es konfluent genau dann, wenn es lokal konfluent ist. Wer versteht alles die Frage? Wer hat gerade noch Probleme? Okay, also die Sache ist, nehmen wir an, wir wissen, es ist stark normalisierend oder terminierend. Das wissen wir schon. Und wir wissen, dass die starke Church-Rosser-Eigenschaft die schwache impliziert. Also ist quasi effektiv nur noch gefragt, okay, wenn wir wissen, dass es stark terminierend, also stark normalisierend ist, und wir wissen, dass es lokal konfluent ist, dann soll es auch stark konfluent sein. Und quasi die andere Richtung ist Sn und die starke Church-Rosser-Eigenschaft impliziert die schwache. Ja, okay, das. Und die Aussage beschreibt quasi die Konjunktion von diesen beiden Teilimplikationen. Für den Fall, dass es Sn ist, gilt das eine und das andere. Ja, also die untere Richtung, die ist einfach, denn wenn ich das hier zuhalte, dann ist es genau die Implikation, die hier steht. Was ist mit dem oberen? Gilt es, wenn es terminierend ist und lokal konfluent ist, ist es dann auch konfluent? Genau. Das hier ist genau Newman's Lemma. Genau, das ist der Knackpunkt an der Sache. Okay, dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Und zwar muss ich mal wischen. Das ist die 7. Hat jemand von euch, also es waren jetzt quasi die Basics zu Konfluenz und jetzt schauen wir mal, wie es sich so verhält. Hat jemand Lust, die Aufgabe 8 ist die nächste an der Tafel zu machen? Sieht nicht so aus, dann machen wir es gemeinsam. Wir sollen uns Übung 1 anschauen und alle kritischen Paare des Systems anschauen. Regeln, allgemeinsten Unifikator angeben, Variablen eindeutig benennen und so weiter und so fort. Also schauen wir uns mal die 1 an und benennen die Variablen mal eindeutig. Irgendwie U geht nach B, C, W, C, W, ich kann mir die nie merken, C, D, V, geht nach B, C, V, W, X. B, S, D, A, D. Ich wollte, das muss natürlich ein U sein. Also die müssen natürlich gleich heißen. Ne? U, V, W, X geht nach A, D, W, W, X, B, B, Y geht über D, Y. Stimmen die Regeln alle? Oder habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Ah, oder aus dem A kann ich ein BC machen. Aus CD kann ich BC machen. Aus WX von einem B wird das erste. Okay, Spaß. Ja, jetzt suchen wir kritische Paare. Also Paare von linken Seiten, geordnete Paare, eine erste und eine zweite linke Seite, sodass die zweite linke Seite irgendwie als Teilterm der ersten vorkommt. Also L2 plus irgendwie also nicht Unifikation, sondern Substitution. Funktion enthält diese andere linke Seite. Und warum ist das kritisch? Das ist deshalb kritisch, weil wenn ich so einen Term habe, irgendwie so ein L1 mit einer Substitution, und ich mir diesen Term betrachte, dann kann ich sowohl die erste als auch die zweite Ersetzungsregel ausführen und ich komme zu unterschiedlichen, also zu eventuell unterschiedlichen. Und je nachdem, ob ich die eben nochmal zusammenführen kann oder nicht, heißt es, gibt es mir eine Information, ob das System terminierend ist. Okay, also jetzt suchen wir, wir haben 4 Regeln, also gibt es 16 Paare. Ja, und die ackern wir mal durch. Erste linke Seite setzen wir auf das AX. Das blende ich am besten mal aus auf AU. Und hier, bevor ich dann noch auf dunkle Gedanken komme, wo war's? Hier. AU ist die linke Seite. Welche rechte Seite, welche zweite linke Seite könnte ich irgendwie finden, sodass ich durch Unifikation das eine zu einem Teilterm vom anderen machen kann? Also hier haben wir ein A, hier haben wir ein CD. Naja, das kriege ich nicht. Also das A kriege ich nicht zum C. A und B, naja, das B kriege ich nicht zum A. Und hier das B kriege ich auch nicht zum A. Die Frage ist, gibt es irgendwie einen Teilterm? Naja, der einzige Teilterm von AU ist die Variable U. Die kriege ich mit allem unifiziert. Aber das brauche ich nicht als kritisches Paar zu betrachten, denn wenn ich das tatsächlich als Variable erhalte, kriege ich es auch wieder zusammengeführt. Also man betrachtet wirklich nicht-triviale Teilterme. Also nicht-trivial heißt, etwas, das größer ist als einfach nur eine Variable. Also nicht-trivialer Teilterm ist mehr als eine Variable. Analog zur Intuition, irgendwie nicht trivialer Untervektorraum. Also der, das, genau. Gut. Ja, also stellen wir fest, zu AU gibt es keine zweite linke Seite. Next one. CD. DU. Gibt es dazu eine linke Seite? Nee, denn zum einen haben wir keine andere linke Seite, die mit einem C beginnt. Aber das ist nur die halbe Begründung. Die zweite Hälfte der Begründung ist, wir haben auch keine linke Seite, die irgendwie mit einem D beginnt. Denn das hier ist ein nicht-trivialer Teilterm von CD. So. Nächster, BWX. BWX. Nennt mir eine Regel, die darauf unifiziert. Ja? Die vierte. Also, schauen wir mal. BY. Genau, also wir haben die Substitution Sigma. Was macht die? Die setzt das W wird zu B und das X zum Y. Weitere linke Seiten, die darauf unifizieren. Das wird nämlich schon kniffliger. Genau, das heißt, das ist genau das, was ich hören wollte. Wir müssen jetzt nur irgendwie eine andere Benamung hinbekommen, also suchen wir uns neue Buchstaben in unserem Alphabet. Ein, ja, oder so. Vielleicht machen wir das sogar. L2 ist BW-X. Und Farbe. Und das wird irgendwie, das unifiziert mit dem W und das hier mit diesem hier. Das soll eine ganz harte Kante sein. Genau. Das heißt, unser allgemeinster Unifikator ist, also das rechne ich jetzt nicht durch, das sieht man halt mit der Zeit, das muss man üben, ist W ist W' Nee, Quatsch. Ist b und x ist w' mal x'. Bisschen gespielt. Genau. Weitere? X in 2 gleich. Schauen wir uns doch nochmal unseren ersten Fall an. Es sollen hier so Bullet Points sein. Wenn ich das hier nochmal abschreibe mit dem B, BY, da sehen wir, es ist das gleiche Spiel. Also wir hatten das hier zusammen mit dem. Das heißt, wir sehen, es kann auch so sein, dass die erste linke und die zweite linke Seite, dass die gar nicht dieses kritische Paar vollständig beschreiben, denn in dem ersten und im dritten ist L1 und L2 stimmen überein, nur der Unifikator ist ein anderer. Hier ist er nämlich, das W ist das B und das X ist das BY. Das ist auch tatsächlich der andere. Ja. Ja, die nächsten zwei Meldungen werden sicherlich sagen, das C, D und das A, U. Also schauen wir uns das A, U an. Das zu dem und das zu dem. Das hier ist intuitive, inoffizielle Notation. Sigma ist offensichtlich. Was haben wir noch? L2, haben wir das schon? Das ist BBB, aber wir haben noch kein CD. Muss ich das richtig? Ja. X. Ja, da ist wieder halt das gleiche Spiel. Ne? Die und das da. Weitere Vorschläge? Ich glaube, einen gibt es noch. Mal schauen, gerade welcher das ist. Wir haben zu sich selber. Schauen wir, vielleicht haben wir es auch schon. Weil das kann ich mir auch nicht alles merken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir haben noch einen. Wie bitte? 1, 2, nee, es sind nur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Einer fehlt uns noch. Und dann schauen wir mal, welcher das ist. Das ist immer. Genau, sehr gut. Ja. B, also L1, das ist es genau. B, BY mit sich selber. BY'. Also wird, ist da, das Sigma ist kurz, ist substituiert das Y zu BY'. Das heißt, das ist so. Und Okay. Haben wir noch eins? Habe ich da die? Ah, eins gibt's noch. Eines noch, das ist so ganz ähnlich, nämlich als erste linke Seite wieder das B, oder das machen wir da drüben. Linke Seite ist wieder mein B, BY und die zweite linke Seite ist dieses Ding. X. Also y x. Jetzt haben wir es aber alle. Ja, und was bringt uns das jetzt? Jetzt haben wir die kritischen Paare. Müssen wir damit noch mehr machen? Nee, ne? Bestimmen Sie alle kritischen Paare. Involvierte Regeln. Ist wieder ein entsprechender allgemeinster Unifikator. Haben wir, genau. Theoretisch wäre jetzt noch der nächste Schritt zu überprüfen, wie kritisch denn diese kritischen Paare sind. Also beschreibt das kritische Paar so eine Verzweigung, die sich nicht mehr zusammenführen lässt. Ich weiß es nicht mehr auswendig, aber ich glaube, das erste ist nicht konfluent, oder? War es konfluent? Ich weiß es nicht mehr. Spielt auch keine Rolle. Hausaufgabe, rausfinden, ist die kritischen Paare durchgehen und schauen, ist es konfluent oder nicht. Gibt es einen extra Punkt. Gut. Die nächste Aufgabe ist eigentlich ähnlich, und zwar Konfluenz mittels Satz von Neumann, Newman. Also dieses hier. Kann ich es oben wegwischen? Wer braucht es noch? Keiner. Bei der nächsten sollen wir uns dieses Assoziativ- und Distributiv-Gesetzbeispiel anschauen. Ich mache den mal hier. Und deren Termination zu beweisen. Wir haben bereits gezeigt, dass das System terminierend ist. Und jetzt brauchen wir nur noch zeigen, dass es lokal konfluent ist, um die Konfluenz zu zeigen, und zwar bei Übung 4, dieses hier. Stimmt, wir haben es mit der Polynomordnung gezeigt, ich erinnere mich. Also geht das Spiel wieder von vorne los. Zwei Regeln, vier mögliche Kombinationen. Also machen wir mal das untere zuerst. Und ich lasse die Kreise mal weg. X plus y in Klammern plus z. Wenn wir das als linke Seite betrachten, welche andere linke Seite gibt es noch, die darauf unifiziert? Die Antwort ist, ich warte nur noch kurz. Also es gibt eine. Ja. Ja, wie meinst du den Teilterm? Also was soll ich hier als zweite linke Seite reinschreiben? Genau. Ja, und ich habe gerade beschlossen, ich schreibe das. Genau. Also das ist auch genau das, was ich hören wollte. Und das Y ist das Z', also Y' wird geschickt auf Z'. Genau, also es ist in sich selbst enthalten. Und ja, jetzt kann man sich überlegen, okay, wenn wir diese Substitution machen, also wir machen jetzt mal die Substitution, x wird ersetzt durch x' plus y' plus y, aber y ersetzen wir durch z' plus z. Dann können wir jetzt zum einen diese linke Seite, also können sowohl hier als auch hier eine Regel anwenden. Machen wir mal das, wie machen wir das am besten? Machen wir das mal so. Also es soll schon das Komplette sein, aber ich mache dieses hier. Das wird dann zu x' plus y', aber jetzt anders geklammert, plus z' plus z. So rum. Und alternativ könnte ich auch dieses Komplette umklammern und das wird dann zu plus y' plus z.
Das geht jetzt schon in die Richtung, wir wollen lokale Kongruenz zeigen, oder? Das hat jetzt nichts mehr mit dem eigentlichen...
Genau, also das kritische Paar ist eigentlich hier vorbei. Das kritische Paar ist nämlich nur eine linke Seite, andere linke Seite, Substitution. Und jetzt ist die Frage, wie kritisch ist dieses kritische Paar? Und wir haben eben einen Satz, dass um lokale Konfluenz herauszufinden, es genügt, die kritischen Paare zu betrachten. Und ein so ein kritisches Paar betrachten wir jetzt mal. Und die Antwort ist, es ist tatsächlich konfluent, denn siehe Vorlesung, also das Beispiel war genau in der Vorlesung dran, nur irgendwie wurde von rechts nach links umgeklammert oder andersrum. Auf jeden Fall wandern die Klammern immer nach rechts. Also ist es... kann ich hier wieder umklammern, plus y' plus z' plus z. Und hier kann ich auch umklammern, dann ist es x plus y' plus z' plus z. Und wenn ich hier das y und z' nach rechts umklammere, dann erhalte ich genau diesen Ausdruck. Also dieses Bild kommt vielleicht auch aus der Vorlesung bekannt vor. Das ist Vorlesung. Nächstes. L1, also man kann jetzt noch schauen, aber es gibt zu dieser linken Seite mit dem x plus y plus z gibt es keine zweite linke Seite, sodass da irgendwas kritisch wird. Aber bei der Multiplikation gibt es noch was. Ja, also... Na, es bleibt eigentlich nur eines über, nämlich die linke Seite mit der Addition. Denn mit der Multiplikation selbst kann ich es nicht unifizieren, weil die Multiplikation nicht als Teilterm irgendwo vorkommt. Und dass ich den Term mit sich selbst so unifizieren kann, das ist auch klar. Aber da ist auch wieder das Zusammenführen trivial. Also machen wir x' plus y' plus z' x und z'. Ja, jetzt spielen wir wieder das Zusammenführspiel. Und dann schauen wir, was rauskommt. Ja, wir, also die Substitution habe ich noch gar nicht hingeschrieben. Die Substitution ist natürlich y auf x' plus y', das z auf z'. Also bauen wir uns wieder mit der Substitution aus L1 diesen riesen Term. X plus x' plus y' plus z'. Und jetzt habe ich eben, zwei Möglichkeiten. Ich kann diese Regel Nummer 8 hier Distributivität machen und ich kann Assoziativität machen. Ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge. Also multiplizieren wir es mal rein. Dann haben wir x mal die erste Summand plus x mal den zweiten Summanden. Wenn wir noch einen Schritt machen, dann können wir die Distributivität, also das ist wieder Regel 8, was anderes als rein multiplizieren können wir nicht machen. Strich plus x mal y' plus xz'. Ja, und was wir da noch machen können, ist die Klammer nach rechts. Also mit dieser Regel 9 war die, glaube ich. Ja, kriegt man die Klammer nach rechts. Plus x mal y' plus xz'. Jetzt können wir schauen, was passiert, wenn wir den anderen Pfad wählen. Wenn wir erst umklammern, dann haben wir ein x mal x' plus y' plus z' in dieser Klammerung. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig, als einmal rein zu multiplizieren mit der Regel 8. Also haben wir ein x mal x' plus x mal den zweiten Summanden wieder. Also sehr mechanisch für die einfachen Beispiele. Und wenn ich jetzt das x auch noch in die Klammer reinschiebe, dann habe ich xx', xy', xz'. Und das ist genau das, was hier steht. Ja, jetzt wissen wir, dass ich alle, oder ich warte kurz. Daraus folgt, alle kritischen Paare lassen sich wieder zusammenführen. Lassen sich führen. Und ja, was bringt uns das jetzt? Nach Newmans Lemma, erstmal nach dem Satz über kritische Paare wissen wir, dass das System lokal konfluent ist. Also lokale Konfluenz oder auch WCR. Und dadurch, dass wir wissen, dass das System terminierend ist und lokal konfluent, also wir wissen von dem Schritt zum nächsten, können wir weiterschließen, okay, wir wissen, es ist terminierend, also gibt uns Newmans Lemma, dass es auch das starke Church-Schlosser hat, also konfluent ist. Es gibt uns Konfluenz. Also konfluent, auch CR. Und das gilt eben da terminierend unterminierend via Newman. Genau. Und damit haben wir gezeigt, dass das konfluent ist. Sollte man bei der Aufgabe sonst noch was machen? Schauen wir mal schnell. Also, dass zusammengeführt werden könnt. Okay. Gut. Dann habe ich noch 3 Minuten. Da würde ich sagen, machen wir schon mal, oder nee, Quatsch, erstmal noch Fragen. Und damit werden wir sicher die 3 Minuten füllen. Fragen? Das heißt, wenn man euch in der Klausur ein System gibt von Termen und man euch verspricht, dass es terminierend ist, dann wisst ihr, okay, Schema F, kritische Paare bestimmen. Also erstmal muss ich noch lesen, dass ich überhaupt zeigen soll, dass es konfluent ist. Dann kann ich losdüsten, kritische Paare bestimmen, schauen, dass alle kritischen Paare sich wieder zusammenführen lassen, dadurch wissen, dass es lokal konfluent ist und dann mit Newman sagen, ha, es ist auch konfluent, wie zu zeigen. Ja?
Bei den kritischen Paaren muss ich einfach alle Kombinationen so lange durchgehen, wenn ich irgendwie Kombinationen von 2 Variablen habe, muss ich es auch versuchen, nur also bis quasi eine einzelne Variable darstellen.
Genau, also du musst versuchen, wenn du dir eine linke, für jede linke Seite, die du dir nimmst, musst du für jeden Term, der größer ist als nur eine Variable, schauen, kann ich irgendeine andere linke Seite rein unifizieren. Ja. Genau. Aber wenn es so 2 Regeln sind, dann sind wir schnell. Und sonst hat man halt, wie in der Vorlesung genannt, irgendwie mindestens kubischen Aufwand. Ja. So ein bisschen durchprobieren. Aber man, ich meine, man sieht ja auch irgendwie, wo welche Funktionssymbole vorkommen. Genau. Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch 1 Minute schnell Erklärung von der Aufgabe 3. Da erkläre ich einfach nur die Angabe. Und dann kann das nachts schon mal bis zur nächsten Woche rattern. Und dann können wir die Aufgabe gemeinsam machen oder jemand von euch kann irgendwie was an der Tafel vorführen. Worum es in Aufgabe 3 geht, wir haben 3 Symbole. Das I, also während ich das sage, habe ich auch ein Buch über Vögel dabei. Da sind die Vögel, könnte man rumgeben, K, I und S erklärt. Der ein oder andere kennt das Buch vielleicht schon. Und da wird sowas mit Vögeln gemacht. Also was das ist, sind logische Kombinatoren, also ist kombinatorische Logik, die hier eigentlich im Verborgenen abläuft, die wir hier modellieren. Und wir haben 3 Kombinatoren, ein I, ein K und ein S. Und das macht, da können wir wieder Semantik raten anhand der Buchstaben. Also I, X wird irgendwie zu X. Wofür steht I? Identität, genau. Identität. Dann haben wir ein K und ein K und ein X und ein Y wird irgendwie zu x. Und wenn ich das bös klar mache, mache ich das mal so. Das k steht für konstant, also das ist genau das, was die Funktion const in Haskell macht. Der const gebe ich ein x und sie gibt mir dafür eine Funktion, die jedem y wieder dieses ursprüngliche x, das ich eingespeichert habe, zurückgibt. Und das S, da weiß ich nie ein gutes Wort, das ist irgendwie so in der Ineinanderschaltung, so eine Sequenz von Kombinatoren, S, X, Y, Z. wird ersetzt durch, ich nehme diesen fixen Parameter s, füttere es sowohl an das x als auch an das y. Und betreibe Funktionskomposition. Also das ist so die Intuition. Und damit, das Ding ist Turing-vollständig. Also wer weiß alles, was ein Lambda-Ausdruck ist? Eigentlich jeder. Also Lambda-Ausdrücke sind funktionale Programme. Und zu jedem Lambda-Ausdruck gibt es irgendwie so eine Sequenz von solchen, zu jedem geschlossenen Lambda-Ausdruck gibt es so eine Sequenz von Kombinatoren, die sich genau gleich verhalten. Also hiermit können wir komplett funktional programmieren, mit diesen drei Konstanten, s, k und i und diesen drei Regeln. Und ja, was ein einfaches Beispiel, einfacher als das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Gab es irgendein einfaches Beispiel? Mist, fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall, was wir genau damit machen können, sehen wir beim nächsten Mal. Genau. Und dann, ich weiß nicht, wo das Buch ist, ja. Wer uns interessiert, ich werde es auch beim nächsten Mal während der Aufgabe rumgeben. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön.